Mein Name ist Thomas Meifert. Im Projekt Total Normal mache ich diese Sendung hier über Epilepsie im freien Radio Wüstewelle Tübingen auf der Frequenz 96,6 und 97,45. Ich war selbst einmal Epileptiker, betone war, ich bin es nicht mehr. 6. März 96, 8 Uhr wurde ich operiert, seitdem bin ich anfallsfrei. Heute von Epilepsie erlöst zu sein, ist für mich in erster Linie keine Freude, sondern eine Sensation. Denn mit Epilepsie ist das Leben eine Qual. Mein Leben, dass ich überhaupt noch lebe, habe ich einer Frau im Internat zu verdanken, die mich trotz Epilepsie so akzeptiert und angenommen hat, wie ich war. Und ihr musste ich es versprechen, dass ich mir nicht das Leben nehmen werde, sonst läge ich heute unter der Erde. Heute möchte ich Vorurteile, Ironie, Isolation, Arroganz, Sarkasmus gegen Epileptiker abbauen. Dafür habe ich mir für Frau Professor Dr. Yvonne Weber, Epileptologin, ein paar Fragen überlegt.
Ich möchte mit der üblichen Frage beginnen. Was ist Epilepsie oder was ist ein epileptischer Anfall? Was ist das?
Also die Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, die viele Personen betrifft. Es kann im Kindesalter beginnen, es kann im Erwachsenenalter beginnen und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formen. Charakterisiert ist die Epilepsie durch epileptische Anfälle, das haben Sie eben erwähnt. Dort gibt es auch verschiedene Formen. Diese epileptischen Anfälle treten immer wieder auf und treten unprovoziert auf und können sich äußern, lediglich durch eine Gefühlsänderung, können aber auch mit Bewusstlosigkeit einhergehen, mit Stürzen und mit rhythmischen Entäußerungen von Armen und Beinen. Das kann sehr variabel sein.
Wie sieht ein Anfall aus?
Manchmal bemerken Außenstehende gar nicht den Anfall, weil die Patienten selbst nur spüren, dass sich das Gefühl an Arm oder Bein ändert oder dass es zu einer Übelkeit kommt, zu Kopfschmerzen, solche Dinge, die nicht bemerkt werden können von Umstehenden. Andere Anfälle können darin bemerkt werden, dass Patienten sich verändert verhalten, rumlaufen, desorientiert sind, ihr Verhalten insgesamt ändern, nicht mehr auf Ansprache reagieren. Große Anfälle wiederum können sich dadurch äußern, dass die Patienten bewusstlos werden, zu Boden stürzen, rhythmisch mit den Armen und Beinen um sich schlagen oder steif werden an Armen und Beinen.
Was sind die Auslöser für einen Anfall?
Es gibt epileptische Anfälle, die nicht mit einer Epilepsie, der Erkrankung Epilepsie, verknüpft werden. Die kann jeder bekommen, zu einem relativ hohen Prozentsatz. Bis zu 5% der Bevölkerung bekommen solche epileptischen Anfälle durch Auslöser, wie zum Beispiel Fieber, Medikamente können das auch auslösen oder Veränderungen von Natrium zum Beispiel im Blut. Diese Patienten haben dann keine Epilepsie, sondern können durch die Auslöser getriggerte epileptische Anfälle haben. Nur wenn die Anfälle wiederkommen, würde man von einer Epilepsie sprechen und vor allem, wenn sie nicht durch Auslöser bedingt sind. Patienten mit Epilepsie haben aber ein erhöhtes Risiko, Anfälle zu bekommen durch bestimmte Provokationsfaktoren, so wie wir das nennen. Dazu gehört auch Fieber oder Schlafentzug.
Wie kündigt sich so ein Anfall an? Merkt man das vorher, spürt man das oder?
Es gibt Patienten, die merken ihre Anfälle durch eine sogenannte Aura. Die Aura selbst ist aber eigentlich schon der Anfall. Zum Beispiel durch ein verändertes Gefühl, durch eine veränderte Wahrnehmung oder durch eine aufsteigende Übelkeit. Das kann eine sogenannte Aura sein. Das ist für Sekunden dann, bevor dann das Bewusstsein verloren wird. Ein großer Teil der Patienten bemerkt aber die Anfälle nicht, bevor sie das Bewusstsein verlieren. Es liegt also keine Aura vor.
Wie soll oder muss die Außenwelt bei einem Anfall als solches reagieren?
Wenn bemerkt wird, dass ein Anfall auftritt, sollte versucht werden, die Person in eine sichere Position zu bringen. Also zum Beispiel in eine sitzende Position auf dem Boden, damit es nicht zum Sturz kommt. Wenn zum Beispiel ein Hörgerät vorhanden ist oder eine Brille, sollte das entfernt werden, damit die Verletzungsgefahr reduziert wird. Man sollte die Person in eine stabile Seitenlage bringen, so wie Sie das von der Ersten-Hilfe-Versorgung her kennen. Die alte Versorgung mit einem Keil, dass die Person sich nicht auf die Zunge oder die Lippe beißt, ist nicht mehr indiziert, weil sie eigentlich, sobald der Anfall beginnt, keine Chance mehr haben, etwas Sicheres in diesen Mundbereich zu bringen. Es sind auch Verletzungen der Person durch diese Keile entstanden, weil zum Beispiel Teile dieses Keils oder des Gegenstandes, der in den Mund eingebracht wurde, abgebissen wurden und verschluckt wurden, sodass das Risiko, einen Gegenstand in den Mundbereich zu bringen, viel zu hoch ist und man dies nicht mehr machen würde.
Wie reagiert die Außenwelt beim Anfall?
Ein solcher epileptischer Anfall, vor allem wenn es sich um einen großen Anfall handelt, im Sinne eines generalisiert tonisch-klonischen Anfalls, ist erstmal ein erschreckendes Bild für jemand, der das nicht gewohnt ist zu sehen. Die Personen können blau anlaufen, weiß sein, Schaum vor dem Mund haben, Blut vor dem Mund. Das ist erstmal sehr erschreckend. Man sollte aber dann bedenken, dass die Hilfe, die diese Person notwendig benötigt, im Vordergrund stehen sollte, auch wenn der Anblick zunächst erstmal sehr erschütternd ist für die Umwelt.
Wie reagiert die Außenwelt in der Realität? Eltern, Kindergarten, Schule, Internat, Arbeitsplatz, Arbeitskollegen, Staat, ganz allgemein die Umgebung?
Also es ist so, dass die Familien, die Kinder haben mit epileptischen Anfällen, sehr schnell eine Routine Ablauf entwickeln, wie sie mit solchen epileptischen Anfällen umgehen. Bei Kindern, bei denen die Epilepsie nicht gut behandelt ist und weitere Anfälle immer wieder auftreten, sind die Kinder häufig relativ gut integriert, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten als auch in der Familie. Was man aber berechtigterweise ansprechen muss, ist, dass viele Epilepsiepatienten vor allem im späteren Jugendalter und Erwachsenenalter Benachteiligungen durch ihre Erkrankungen erfahren, da sie eingeschränkt sind in dem, was sie beruflich machen dürfen. Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, über einen Meter auf einem Gerüst zu steigen. So ein Dachdecker ist ein Mensch, der Dachdecker werden möchte, sollte keine Epilepsie haben, weil dieser Beruf ist mit dieser Erkrankung schwer zu vereinbaren. Es ist auch keine Fahrtauglichkeit gegeben in der Zeit, wo die Epilepsie aktiv ist. I wandered so
aimless, life filled with... Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit Frau Prof. Dr. Yvonne Weber von der Uniklinik Tübingen zum Thema Epilepsie.
Man sollte also, wenn möglich, frühzeitig bereits im Jugendalter das Leben mit der Erkrankung versuchen zu organisieren. Wenn die Epilepsie im höheren Lebensalter auftritt und der Beruf ist vielleicht also schon vorhanden, die Berufsausbildung ist abgeschlossen, dann ist es sehr schwierig, natürlich den Beruf dann mit der Erkrankung zu vereinbaren. Es ist aber möglich. Viele Epilepsiepatienten erzählen bis heute nicht über ihre Erkrankung, weil sie Angst haben, dass die Umgebung ungewohnt reagiert. Das muss der jeweilige abwägen, inwiefern er seinen Angehörigen und Freunden von der Erkrankung erzählt. Ratenswert ist es in jedem Fall, weil die Umgebung ja auch umgehen lernen können muss mit den Anfällen.
Wie findet man einen Arbeitsplatz mit Epilepsie? Muss man das wirklich laut Gesetz preisgeben oder nicht?
Man ist verpflichtet, diese Erkrankung mitzuteilen, sollte der Beruf nicht vereinbar sein mit der Erkrankung. Also ich habe erwähnt, dass zum Beispiel der Beruf des Dachdeckers mit einer aktiven Epilepsie nicht vereinbar ist, weil sie natürlich eine Sturzgefahr haben, sollte ein epileptischer Anfall passieren. Es gibt aber andere Berufe, die nicht im Konflikt stehen mit der Erkrankung. Zum Beispiel Arbeitstätigkeiten am Computer, am Schreibtisch. Das sind Berufe, die mit der Erkrankung gut vereinbar sind, und dann ist man nicht verpflichtet, die Erkrankung dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Ja, sind es nur Tätigkeiten am Schreibtisch, aber wie sieht es jetzt aus draußen im Freien, oder wie sieht es aus an Maschinen mit Verletzungsgefahr, Elektrizität und so weiter?
Also Elektrizitätsarbeiten oder an Maschinen oder zum Beispiel Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendbetreuung, wie Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Lehrer, Lehrerinnen. Hier sollte eine gesonderte Prüfung erfolgen, welche Tätigkeiten denn dennoch möglich sind. Diese Berufe haben zwar eine Einschränkung für Patienten mit Epilepsie, sind aber nicht generell verboten. Das heißt, es sollte eine Berufsberatung und arbeitsmedizinische Begutachtung des Arbeitsfeldes durchgeführt werden, um zu prüfen, welche Tätigkeiten sind in dem Beruf möglich und welche sind nicht möglich. Das sollte also sehr differenziert betrachtet werden.
Wie viele verschiedene Arten von Epilepsie gibt es?
Wir unterteilen wesentliche Arten nach ihrer Ursache. Heutzutage geht man von sogenannten läsionellen Epilepsien aus. Das sind Epilepsien, bei denen man in der Kernspintomographie des Kopfes, MRT, Auffälligkeiten findet, die die Ursache der Epilepsie sind, wie zum Beispiel Schlaganfälle, Entzündungen oder Tumoren. Andere Formen von Epilepsien könnte man auch als nicht läsionell bezeichnen. Das heißt, man vermutet eine Ursache in der Kernspintomographie des Kopfes, kann sie aber in der Bildgebung nicht nachweisen. Wenn solche Patienten operativ behandelt werden und man unter dem Mikroskop das verantwortliche Stückchen Gehirn betrachtet, findet man häufig Anlagestörungen des Gehirns, die bereits im Mutterleib der Entwicklung des Gehirns aufgetreten sind und die so klein sind, dass man sie in der Kernspintomographie nicht nachweisen kann. Andere Formen sind genetische, also erblich bedingte Epilepsien, die aufgrund eines Erbfaktors dazu führen, dass eine Epilepsie auftritt.
Ich habe mal gehört von einem früheren Lehrer, die Frau hatte bei der Geburt ihres Kindes Hirnblutungen bekommen und dadurch sei denn so Epilepsie.
Das ist möglich. Also diese Ursache, zum Beispiel eine Narbe durch einen Unfall des Kopfes oder eine Blutung, kann dazu führen, dass epileptische Anfälle, also eine Epilepsie, auftritt. Diese Form würde zu den sogenannten läsionellen Epilepsien gehören.
Manche Epileptiker haben so ein Gestänge um den Kopf. Was ist das? Für was ist das gut?
Sie meinen mit dem Gestänge einen Helm oder?
Wenn man so nennen kann.
Also es ist so, dass einige Patienten leider eine Epilepsie haben, die durch Medikamente oder operativ schwer zu behandeln sind und die zusätzlich schwere Stürze erleiden im Rahmen ihrer epileptischen Anfälle. In diesem Fall empfiehlt man den Patienten, eine Art Sturzhelm zu tragen, der kosmetisch leider nicht so schön ist und stigmatisierend natürlich auch, weil er in der Umgebung auffällt. Manchmal ist es aber notwendig, damit sich durch die Anfälle und die Stürze, die damit verknüpft sind, nicht noch schwerere Verletzungen ergeben. Dazu muss ich sagen, dass die Epilepsie an sich zu den best- oder einer der best therapierbaren Erkrankungen gehört, weil bis zu 60-70% der Patienten durch medikamentöse Behandlung, also die Verabreichung von Tabletten, anfallsfrei werden können. Es gibt lediglich, und natürlich ist im Einzelfall das dann für die Patienten schwer, 20-30% der Patienten, die durch diese Tabletten nicht gut behandelbar sind. Ein Teil von diesen Patienten können operativ behandelt werden. Es gibt jedoch etwa 5-10% der Patienten, die nicht auf alle möglichen Therapien ansprechen und weiter mit einer hochaktiven Epilepsie leben müssen. In diesem Fall steht dann mehr im Vordergrund, dass die Nebenwirkungen der Medikamente, die es auch gibt, möglichst wenig auftreten, die soziale Versorgung gesichert ist und das familiäre Umfeld gut aufgeklärt ist. Insgesamt ist es jedoch eine gut behandelbare Erkrankung.
Nochmal zurück, was sind schwere Anfälle? Weil ich habe so ein Gestänge nicht gehabt, aber ich habe andere gesehen, die es haben. Fallen die beim Anfall nach hinten oder sonst was? Oder was ist ein schwerer Anfall?
Also man bezeichnet diese Anfälle, die mit Verletzungsgefahr verbunden sind, als Sturzanfälle. Das heißt, die Patienten bekommen in der Regel ohne Vorwarnungen einen Verlust der Kraft in den Beinen und stürzen zu Boden so schnell, dass sie sich nicht mehr abfangen können und es zu schweren Kopfverletzungen kommt, bis zu Gesichtsbrüchen, Brüchen des Schädels. Und das können natürlich gut gepolsterte Helme abfangen.
Ich habe halt bisher immer gedacht, dass es hauptsächlich Leute sind, die beim Einfall nach hinten fallen. Weil wenn man nach links oder rechts fällt, fällt man es ja schon auf die Schulter und nicht auf den Kopf.
Also man muss nicht zwingend nach hinten fallen. Die Stürze können auch nach vorne sein. Und ja, je nachdem, wie der Kopf, Sie müssen sehen, wenn der Kopf, wenn es zum Sturz kommt, kann der Kopf ja auch eine schnelle Bewegung zur Seite machen und auch bei Seitstürzen kann es zu Brüchen kommen. Der Sturz nach hinten ist nicht zwingend notwendig, um zu schweren Verletzungen zu führen im Bereich des Kopfes.
Was ist eigentlich vokale Epilepsie? Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ist ein Vokal ein Selbstlaut.
Ja, der Begriff ist nicht vokal, sondern fokal. Also, es geht um das Wort mit F geschrieben und nicht das Wort mit V geschrieben. Die fokale Epilepsie ist eine Epilepsie, die an einer bestimmten Stelle beginnt und sich dann ausbreitet. Sie können es auch als regional beginnend nennen, wenn Sie so wollen. Und wir kennen den Begriff bis heute. Wir unterscheiden fokale von generalisierten Epilepsien, also die Epilepsien, bei denen die Anfälle im gesamten Gehirn sofort gleichzeitig beginnen und fokal, wo sie lokal beginnen. Das sind die sogenannten läsionellen Epilepsien, wo sie zum Beispiel an einer Stelle einen Tumor haben und von dort aus geht der fokale Anfall los.
Sprichst du da vom Anfallsherd, ist damit ein Anfallsherd gemeint?
Ja, der Begriff des Anfallsherdes, den benutzt man heute nicht mehr so. Da hat sich die Begrifflichkeit etwas geändert. Man redet davon, dass der Anfall dort seinen Ursprung hat, eine bestimmte Region, an der es losgeht.
Wir hören weiter eine Sondersendung auf dem Projekt der Wüstenwelle zum Thema Epilepsie.
Wie kündigt sich ein Anfall an?
Wie bereits eben schon erwähnt, gibt es Patienten, die eine Aura haben, das heißt ein Gefühl, dass es zu einem größeren Anfall kommen könnte. Diese Aura ist letztlich ein kleiner Anfall, nur ein Gefühl, das immer wieder kommt vor den Anfällen. Viele Patienten haben aber keine Aura und die Bewusstseinsstörung beginnt sofort, ohne Vorwarngefühl.
Wie lange nimmt man eigentlich Medikamente?
Es ist so, dass wenn eine Epilepsie erstmals diagnostiziert wird, wird man ein Medikament empfehlen. Sollte dieses Medikament zur Anfallsfreiheit ohne Nebenwirkungen führen, ist es ein positiver Verlauf und man empfiehlt, mindestens 2 Jahre dieses Medikament einzunehmen. Sollte in diesen 2 Jahren Anfallsfreiheit herrschen, sollte dann ein erneutes Kernspinnen vom Kopf und das EEG, also die Elektroenzephalographie, die Ableitung der Hirnströme, unauffällig sein, kann man mit dem Patienten ein reduzierendes Absetzen besprechen. Ich rede jetzt von Erwachsenen. Bei Kindern gelten nochmal andere Regeln. Man muss aber dann sehr abwägen, ob man wirklich reduziert und absetzt, weil das Risiko, noch einen erneuten Anfall zu bekommen nach Absetzen des Medikamentes, kann nur abgeschätzt werden und nicht im Einzelfall hundertprozentig vorhergesagt werden. Und man muss mit dem Patienten besprechen, ob er das eingehen möchte, das Medikament zu reduzieren und abzusetzen oder nicht. Es gibt andere Formen bei Kindern, wo man weiß, das sind sehr, sehr, sehr gutartige Epilepsien des frühen Kindesalters, wo man nur ein halbes Jahr behandelt, und dann das Medikament sehr sicher reduziert und absetzt, weil man weiß, diese Kinder brauchen keine dauerhafte Medikation. Das heißt, wie lange muss das Medikament genommen werden, hängt sehr stark von der Art der Epilepsie ab.
Wie und wann wird operiert?
Sollten 2 antiepileptische Medikamente versucht worden sein und sollten diese nicht geholfen haben, wird man mit dem Patienten eine sogenannte prächirurgische Evaluation besprechen. Das bedeutet, dass man ein Video-EEG-Monitoring macht. Man schaut im Video sich die Anfälle an, man schaut sie sich an im EEG und guckt, woher kommen diese Anfälle und ist der Patient operabel. Dazu gehören viele weitere Untersuchungen wie eine Gedächtnistestung, eine neuropsychologische Testung, viele zusätzliche EEG- und MRT-Untersuchungen. Und sollte man dann sagen, ja, der Patient ist operabel, wird man ihm eine Operation möglichst zeitnah anbieten. Es gibt Risikofaktoren, die dazu führen, dass eine Operation nicht möglich ist. Zum Beispiel, wenn der Anfallsursprung dort liegt, wo man nicht operieren kann. Wenn man zum Beispiel durch diese Operation eine seitliche Lähmung produzieren würde oder eine Sprachstörung oder eine Gedächtnisstörung, dann kann man nicht operieren. In diesem Fall gibt es weitere medikamentöse Möglichkeiten, weil es gibt mehr als 30 antiepileptische Medikamente auf dem Markt. Das heißt, man kann sehr gut weiter medikamentös therapieren und es gibt andere operative Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Vagusnervstimulator.
Sie haben gerade von zwei Medikamenten gesprochen. Wie ist das gemeint? Dass man die zwei einzeln nimmt oder zwei Medikamente zusammen nimmt?
Das hängt von der jeweiligen Anfallsaktivität ab, ob man auch in Kombination therapiert. Man wird erstmal versuchen, eines zu geben. Sollte das partiell geholfen haben, wird man es kombinieren mit einem zweiten Präparat. Sollte das erste Medikament nicht geholfen haben, wird man das abdosieren und ein zweites Medikament alleine versuchen. Sollten beide Medikamente alleine oder in Kombination nicht geholfen haben, sollte man zügig prüfen, ob eine Operabilität gegeben ist.
Was ist eine Operation eigentlich für Epilepsie? Unter einer Operation verstehen die meisten, dass da mit Messer was weiß ich was geschnippelt wird.
Die häufigste Operation, die bei Epilepsien heutzutage durchgeführt werden, sind Operationen des sogenannten Schläfenlappens. Dort sind sehr häufig, dort ist der Ursprung vieler Epilepsien und dort ist am besten zu operieren. Aus vielen Gründen, aufgrund der Zugänglichkeit, aufgrund der Risiken für die Operation. Diese Operationen werden mikrochirurgisch durchgeführt, das heißt, hier wird nicht mit einem groben Messer gearbeitet, denn zum Beispiel bei einer Schläfenlappenoperation werden wenige Zentimeter nur des Gehirngewebes entfernt. Das heißt, hier wird unter dem Mikroskop gearbeitet mit sehr feinen Instrumenten.
Was sind das für Instrumente?
Das sind feine Messer mit dem Zugangsweg. Das sind Lasermethoden, aber zum Beispiel auch um Gefäße zu unterbinden, kleinste Gefäße, wird auch mit Hitze gearbeitet.
Weiter geht es zum Thema Epilepsie und einem noch riskanteren Thema, eine Operation.
Sie sagen mit Laser, was wird mit Laser gemacht? Wird es herausgelötet, herausgebrannt, herausgeschweißt? Wie geht das?
Also im Wesentlichen wird mit feinen, scharfen Instrumenten das Gewebe vorsichtig herausgelöst. Die Bearbeitung mit zum Beispiel Hitze ist dafür da, den Zugangsweg gefäßfrei zu gestalten. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Chirurg und kann das nur grob umreißen. Dennoch ist es eine sehr feine Tätigkeit unter dem Mikroskop, sodass das Umgebungsgewebe nicht geschädigt wird. Das heißt, dass nur das Gewebe entfernt wird, was epileptisch aktiv ist und das Umgebungsgewebe geschont wird.
Wie ist die prozentuale Einteilung? Man hat mir damals in Cork gesagt, 90% aller Epileptiker sind für eine OP von vornherein tabu, weil die Anfälle zu selten kommen. Jetzt hat man einen Herd, aber nicht operabel, gelingt die OP, gibt es noch weitere Punkte und so. Wie ist es prozentual eingeteilt, wie viele Epileptiker sind operabel?
Also, da 60-70% der Patienten durch Medikamente anfallsfrei werden, kommen diese natürlich nicht in Frage. Etwa 20-30% der Patienten sind nicht anfallsfrei und etwa die Hälfte von diesen kommen für eine Operation in Frage. Ob die Operation dann durchgeführt wird oder nicht, hängt auch natürlich an der Entscheidung der Patienten. Viele Patienten lehnen auch eine mögliche Operation ab. Das heißt, nur ein sehr geringer Anteil der Epilepsie-Patienten an sich wird operiert.
Wie viel Prozent sind das, schätzungsweise?
Ja, etwa 5-10% der Patienten, alle Epilepsie-Patienten werden operiert.
Und wie hoch ist der Prozentsatz, dass die OP als solches auch gelingt?
Man bietet dem Patienten nur dann eine Operation an, wenn eine mindestens 50-prozentige oder sagen wir mal 40-50-prozentige Chance besteht, dass eine Anfallsfreiheit durch die Operation zu erreichen ist. Weil sie gleichzeitig auch die Risiken der Operation bedenken müssen. Sollte die Chance der Anfallsfreiheit deutlich niedriger liegen als die genannten Zahlen, wird man keine Operation anbieten wollen. Wie hoch die Chance ist, dass der Patient anfallsfrei liegt, ist sehr individuell und hängt von der jeweiligen Epilepsie ab, wo sie abläuft, welche Schädigung des Gehirns schon stattgefunden hat durch die epileptischen Anfälle, und ist nicht generell zu beantworten.
Weil zu meiner Zeit damals hat man gesagt, 1996, 75% aller Epileptiker sind tabu. Wie sieht hinterher nach einer OP der Heilungsprozess aus?
Zunächst denkt man ja, hier wird am Hirn operiert und der Patient ist vielleicht länger eingeschränkt in seiner Tätigkeit. Das ist nicht so. Diese Operationen sind häufig relativ klein und werden von den Patienten gut vertragen in der Regel, sodass in der Regel eine Rehabilitation für 2-3 Wochen zum Beispiel angestrebt wird, die Patienten danach aber relativ schnell wieder in ihr normales Leben zurückkehren können.
Wie sieht es heute aus, der Unterschied? Weil zu meiner Zeit, ich habe zum Beispiel nicht laufen können, ich hatte X-Beine oder ich habe auch ein total verzogenes Gesicht gehabt, die Nase war jener gut aus, Kinn war da drüben. Wie sieht es heute durch den medizinischen Fortschritt aus? Kann man heute noch besser laufen? Weil auch heute hat man zu mir gesagt, dass manche doch nicht sehr trittsicher sind und Schwierigkeiten haben, Gleichgewicht zu behalten etc. Wie sieht es heute aus, nach der OP?
Also, diese Operationen werden, wie gesagt, nur dann empfohlen, wenn das Risiko solcher Nebenwirkungen gering ist. Das Risiko durch eine Operation wäre zum Beispiel eine seitliche Lähmung zu entwickeln, eine Entzündung des Gehirns zu entwickeln oder Blutungen. Der größte Teil der Patienten, wie gesagt, verträgt diese Operation sehr, sehr gut. Und da sie sich nur um relativ kleine Entnahmen von Gewebe in der Regel handelt, entstehen auch keine längerfristigen Probleme bei den Patienten durch die Operation.
Nach einer musikalischen Pause geht es wieder weiter in der Wüstenwelle mit Fragen an die Epileptologin Frau Professor Yvonne Weber.
Ist Epilepsie eigentlich eine Geisteskrankheit? Weil viele Leute haben halt als Epileptiker einen Sprung in der Schüssel, wie man so schön sagt.
Also den Begriff Geisteskrankheit benutzt man heute gar nicht mehr, weil der negativ besetzt ist. Ihre Frage ist vielleicht, ob die Epilepsie in den Formkreis der psychiatrischen Erkrankungen gehört. Das ist nicht der Fall. Die Epilepsie ist eine neurologische Erkrankung und gehört nicht zu den psychiatrischen Erkrankungen. Einige Epilepsiepatienten entwickeln über eine hohe Anfallsaktivität über viele Jahre Gedächtnisstörungen und Konzentrationsstörungen. Insbesondere dann, wenn der Schläfenlappen befallen ist. Das hat aber mitnichten mit einer psychiatrischen Erkrankung zu tun, sondern lediglich in der Störung des Gedächtnissystems.
was am Gedächtnissystem wird dann gestört?
Ja, es kommt darauf an, wo die epileptischen Anfälle auftreten, welche Anteile durch das Gedächtnis befallen sind. Zum Beispiel ist es so, dass der größte Teil der Bevölkerung Rechtshänder sind. Da sitzt dann im linken Schläfenlappen das Gedächtnis für Wörter. Das heißt, zum Beispiel, Ihnen wird eine Telefonnummer mitgeteilt oder ein Name. Und Patienten mit Epilepsien aus dem linken Schläfenlappen, bei Rechtshändern, können sich dann schlechter solche durch Worte vermittelte Informationen merken. Sollte die Epilepsie in einer anderen Region ablaufen, können andere Gedächtnisanteile betroffen sein. Deswegen muss vor einer solchen Operation auch eine sehr ausführliche Gedächtnisprüfung erfolgen. Denn das Gedächtnis hat viele Einzelunteraspekte, die im Detail geprüft werden müssen, um zu prüfen, welche Teile sind gestört und welche nicht.
Und man spricht auch vom Lang- und vom Kurzzeitgedächtnis.
Also es ist so, dass das Langzeitgedächtnis das Gedächtnis ist, was Gedächtnisinhalte hat, die über Jahre bestehen. Zum Beispiel die Erinnerung an ihre Schule, was ihre Eltern gemacht haben, wie sich ihre Geschwister entwickelt haben. Das sind Langzeitgedächtnisinhalte. Man unterscheidet dann noch das kurz- und mittelfristige Gedächtnis. Kurzfristige Gedächtnisinhalte sind so das, was Sie sich über Minuten oder Sekunden behalten können. Mittelfristige Gedächtnisinhalte dann über Tage, Wochen und Monate. Was daran genau gestört ist, muss beim einzelnen Patienten im Detail geprüft werden. Und es ist nicht immer alles betroffen. Insbesondere das Langzeitgedächtnis ist meistens am längsten erhalten.
Seit neuestens gibt es auch Hunde beim Blinden. Ein Blindhund, das kennt jeder, aber ein Hund für Epileptiker?
Die Hunde für Epileptiker sind insofern gedacht, dass sie zum Beispiel andere Personen warnen können, dass ein Patient mit einem epileptischen Anfall zu Boden gestürzt ist. Die Hunde können darauf trainiert werden. Viel spezifischer wäre aber ein Training, dass der Hund merkt, dass sich die Person aufgrund eines epileptischen Anfalls verändert und der Hund dann diesen Menschen warnt, du hast gerade einen Anfall, setz dich doch mal hin, oder eine andere Person informiert, dass gerade ein epileptischer Anfall abläuft. Diese Hunde kommen leider nur für sehr wenige Patienten in Frage, weil es ein sehr langes Training bedarf, die Hunde auf den jeweiligen Epilepsiepatienten abzustimmen. Der Hund muss auch einen Anfall vor sich haben, den er auch wirklich bemerken kann, sodass nur sehr wenige Epilepsiepatienten einen solchen Hund haben.
Seit neuestem gibt es auch so etwas wie Elektroschocktherapie. Was ist das?
Unter Elektroschocktherapie meinen Sie wahrscheinlich bei Epilepsiepatienten die sogenannte Vagusnervstimulation oder die intrakranielle Stimulation. Da werden elektrische Stimulationen verwendet, um die epileptische Aktivität zu unterdrücken. Epileptische Aktivität bedeutet, dass das Gehirn, zum Beispiel in bestimmten Regionen, elektrisch überaktiv ist. Dadurch wird ein epileptischer Anfall bedingt. Und die therapeutische elektrische Stimulation unterdrückt diese Überaktivität. Der Vagusnervstimulator wird zum Beispiel unter der Haut implantiert im Bereich der linken Schulter, so wie ein Herzschrittmacher. Er ist auch so groß wie ein Herzschrittmacher. Und Kabel werden zum Nacken und zum seitlichen Hals nach oben geführt und umschlingen dann den großen Nerven des Halses, den Vagus, der mit dem Gehirn verbunden ist. In bestimmten Abständen, die von diesem Stimulator getriggert werden, finden dann Stimulationen statt, die der Patient nicht unbedingt bemerken muss. Und unter der langfristigen Stimulationstherapie können die epileptischen Anfälle verbessert werden.
Und wie, wann, wo wird das eingesetzt?
Bei diesem Vagusnervstimulator handelt es sich um ein Gerät, das nur dann eingepflanzt wird, wenn man durch eine direkte Operation am Gehirn nicht helfen kann. Zum Beispiel, wenn eine Epilepsie dort abläuft, wo die Sprache sitzt und man kann dort nicht operieren. Dann kann man weiter medikamentös therapieren oder dem Patienten einen Vagusnervstimulator empfehlen. Das heißt, auch das kommt für wenige Patienten in Frage.
Wie sieht es mit dem medizinischen Fortschritt aus? Heute, 96, wird heute ganz genauso so oft operiert wie damals oder machen wir es heute öfters? Weil zu meiner Zeit war das nur, in Anführungsstrichen, nur eine Verzweiflungsentscheidung, weil mit Medikamenten nichts mehr möglich war. Ich musste unbedingt alles durchgemacht haben, alle Dosierungen, Kombinationen etc. Ist es heute genauso oder operiert man heute schon früher?
Dadurch, weil die Kernspintomographie des Kopfes und auch die EEG-Technik sich weiterentwickelt hat und auch die operativen Möglichkeiten wird versucht, heute früher zu operieren. Das heißt, bereits wenn zwei antiepileptische Medikamente versucht worden sind, schaut man, ob der Patient operabel ist. Also sehr viel früher als im Vergleich zu Ihrem Fall. Dadurch, weil die Kernspintomographie auch besser wird, findet man auch in größerer Anzahl an Fällen die Ursache der Epilepsie. Und wenn man eine Ursache im Kernspin findet, ist die Operabilität meist besser gegeben, als wenn man keine Ursache findet. Je früher man versucht, die Patienten so früh wie möglich zu operieren, da sich durch eine länger bestehende Epilepsie zum Beispiel Gedächtnisstörungen ausbilden können, die man versucht zu verhindern, wenn man früh operiert.
Hiermit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bei Frau Prof. Dr. Weber. Im zweiten Teil geht es in einer nächsten Befragung eines Epileptikers, Dieter Schmidt, wie man mit dieser Krankheit umgeht. Zum Abschluss als Buchstaben- und Silbenjongleur habe ich ein Gedicht geschrieben, oder meinen Lebenslauf zum Thema Epilepsie oder, wie man so schön sagt, mal ein Blick hinter die Kulissen. Damit sieht ein Kind von Anfang an keinen Sinn des Lebens, denn ausnahmslos alles ist niemals möglich, nur vergebens. Die Außenwelt lässt es einen kräftig spüren, wo es nur geht, sodass man schon in jungen Jahren fühlt den Wind, woher er weht. Wird gemieden, Eltern, Schule, später Arbeit, ganz allgemein, leise, still, weil niemand aus Bequemlichkeit damit zu tun haben darf und vor allem will. Getraut sich nicht davon zu reden, hält es geheim, aus Angst vor Anspielungen, sarkastisch und gemein. Hat es noch nicht einmal gelernt zu träumen und könnte vor Wut nur überschäumen. Und mit der Zeit der Jahre lässt sich's leider nicht vermeiden. Man wird wohl oder übel Einzelgänger, ganz bescheiden. Doch auch die Medizinmänner sind mit ihrer Medik am Ende. Medikamente, Medik am Ende. Doch auch die Medizinmänner sind mit ihrer Medik am Ende. Aus und vorbei sind Gedankenspielereien von der großen Wende. Die eigene Laune wird mehr und mehr finster wie die Nacht. Nichts und niemand half, alles liegt jetzt nur in Gottes Macht. Trotzdem, hin und wieder kommt es vor, dass ihm Gedanken schwirrt, wie Unmögliches mit seiner Hilfe doch noch möglich wird. Ist es dann, nach fast unendlicher Wartezeit, doch eines Tages irgendwann einmal soweit, dass sie endlich da ist, die lang ersehnte, riesengroße Wende, ist wirklich alles und doch ein bisschen mehr als nichts zu Ende. Kapiert noch gar nicht, was geschah, bis es ganz langsam aber sicher dämmert, zu vergessen, was bisher immerzu nur eingetrichtert, eingehämmert. Jetzt heißt es erstmal lernen, zu sich selbst zu finden und zu stehen und nicht weiterhin wie gewohnt ständig ziellos sich im Kreis drehen. Wer gesund ist, weiß gar nicht, wie gut es ihm eigentlich geht, denn er vergisst. Er sieht nur, was du nach außen hin scheinst, aber nie, was du im Herzen bist. Drum fangt erst gar nicht an mit sarkastisch arroganten Waffen, nehmt den Mensch, wie er ist, ohne neue Probleme noch zu schaffen. Die Gesundheit sieht niemand, wenn sie da ist. Die Gesundheit sieht nur, wer sie vermisst.